Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Ich soll euch von meiner Frau grüßen. Die war ja neulich erst bei euch. Die hat mir schon erzählt von dem schönen neuen Raum, der langsam Gestalt gewinnt. Und ich freue mich mit euch. Wir haben selbst gerade eine Bauphase hinter uns. Das Gute ist, dass wir es geschafft haben. Und auch ihr werdet es schaffen. Aus Erfahrung weiß ich, was es für Kraft kostet, was es für Nerven kostet. Aber das, was mir in der Schlussphase geholfen hat, ist, den Blick darauf zu richten, worauf kann ich mich dann freuen und wie schön wird das mal, wenn alles fertig ist. Wir in unserem Hilfswerk, in unserem Missionswerk, wir erleben gerade viele, viele schöne Dinge und ganz viel Segen. In jungen Leuten passieren ganz viele Dinge und sie gehen mutig Schritte vorwärts und das begeistert mich. Das ist das, warum wir schon über 20 Jahre in diesem Dienst sind und erleben, wie Gott handelt. Wir erleben auch Dinge, die herausfordernd sind und die uns viel, viel kosten. Was mich in den letzten Wochen bewegt und beschäftigt, möchte ich gern zu einem Teil mit euch teilen und euch Anteil geben an dem, was mein Herz bewegt. Und zwar geht es darum, ich erlebe, gerade weil wir so viele junge Leute haben, ich erlebe, dass es ganz viele Aufbrüche gibt, dass Jugendliche vorwärts gehen, Fragen sehen, dass Dinge in ihrem Leben passieren, habe ich jetzt gemerkt, dass es nicht an unserem Programm und Veranstaltungen liegt. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, mehr von den Prinzipien im Reich Gottes zu verstehen, mehr davon kennenzulernen, wie Gott ist und wie er handelt. Eine Frage, die mich zudem beschäftigt, ist, warum geht es manchmal den Nichtchristen scheinbar besser als uns Christen? Und auch die Psalmen beantworten uns oder bestätigen uns diese Frage. Warum geht es den Gottlosen gut und der Gerechte muss viel leiden? Und einen Teil dieser Gedanken und dieser Antwort möchte ich gerne mit euch teilen. Ich glaube, dass es grundsätzliche Prinzipien im Reich Gottes gibt, die wir kennenlernen müssen und die wir befolgen lernen müssen. So wie es in dieser Welt, auf dieser Erde, im ganzen Universum Gesetze gibt, die funktionieren, gibt es im Reich Gottes ähnliche Dinge, wo man sagen könnte, die funktionieren. Nur mal ein paar Naturgesetze, die Kinder sind schon raus, deswegen wiederholen wir jetzt keinen Physik- und Biologieunterricht für die. Aber ein Gesetz, ein Naturgesetz, was wir alle merken an diesem Morgen, generell auch, ist das Gesetz der Schwerkraft. Also für die der Physikunterricht länger zurückliegt. Manchmal merkt man das besonders, so wenn man schwer aus dem Bett kommt, da denkt man, ach, die Gravitation ist heute Morgen ein bisschen stärker, ist sie aber nicht wirklich. Aber das ist ein Grundgesetz, was in dieser Welt, auf dieser Erde funktioniert. Wir schweben nicht im Raum, sondern es gibt eine Kraft, die wirkt und die uns am Boden hält. Deswegen gibt es eine Atmosphäre, deswegen ist Leben möglich auf dieser Erde. Gott hat es so gewollt und so geschaffen. Und die Schwerkraft auf dieser Erde hat ein ganz bestimmtes Maß. Auf dem Mond ist das anders, deswegen ist dort die Atmosphäre nicht so vorhanden. Deswegen, wenn wir dort leben würden, werden wir breiter als hoch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie wir dann aussehen würden. Etwas, was ich mit meinen Kindern gerade erfolgreich oder auch nicht gelernt habe, ist das Gesetz der Photosynthese. Die kommen manchmal mit solchen Fragen aus dem Unterricht nach Hause. Die Lehrer kennen das vielleicht auch, dass sie in viele fragende Augen schauen. Wozu brauche ich je Photosynthese? Wozu muss ich wissen, wie das funktioniert? Aber auch das ist ein Gesetz, was Gott in diese Welt gestellt hat, dass die Pflanzen das Licht der Sonne in Sauerstoff umwandeln. Das ist eine ganz einfache und verkürzte Aussage, dass man das im Biounterricht ein bisschen länger behandelt und dass viele Fragen entstehen, wie das funktioniert und warum das so ist. Dafür sind gute Lehrer da. Ein drittes Gesetz, und das merken wir auch auf dieser Welt, ist, das nennt sich im physikalischen Unterricht oder im Physikstudium dann der thermodynamische Hauptsatz, bedeutet aber nichts anderes als, man muss in alles Energie reinstecken, sonst wird die Energie weniger. Ich erkläre euch das nicht mit Physik, an einem Beispiel. Wenn ich meinen Kindern nicht sage und sie regelmäßig daran erinnere, ihr Kinderzimmer aufzuräumen, Ist das Kinderzimmer dann in einem besseren Zustand oder nicht? Also wir müssen in alles Energie und Kraft investieren und etwas reinstecken, um einen Effekt zu erhalten, um etwas zu bekommen, um in eine höhere Energie umzuwandeln. Lass ein Fahrrad ein Jahr lang draußen stehen, das kriegt davon keinen Titanrahmen, keine Edelstahlpedale. Das Gleiche passiert, wenn du dein Auto nicht pflegst. Das Gleiche erleben wir auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir die nicht pflegen und etwas an Kraft investieren, an Zeit investieren, um unsere Beziehungen zu stärken, erleben wir eher, dass sie kaputt gehen. Dieses Gesetz steht im Widerspruch wirklich zur Evolutionstheorie, die davon ausgeht, dass es eine Schöpfung ohne einen Schöpfer gibt, dass sich alles von alleine in einen besseren und höheren Zustand verwandelt. Und die Bibel sagt uns, wir müssen Mühe in etwas hineinstecken und Mühe aufwenden zur Erhaltung des Lebens. Und ich glaube, im Geistlichen gibt es ähnliche Prinzipien und Gesetze. Und ich habe mir ein paar davon ausgesucht, die ich mit euch gerne bewegen möchte. Das eine beantwortet die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Warum geht es manchmal nicht Christen besser als uns? Warum haben wir manchmal den Eindruck, die sind entspannt, die machen einen zufriedenen Eindruck? Die machen sich scheinbar weniger Sorgen und leben ein entspannteres Leben. In den Psalmen steht, der Herr lässt es regnen über die Gerechten und Ungerechten. Die haben also nicht einen Nachteil und wir als Christen einen Vorteil, dass wir damit automatisch ein gesegnetes Leben führen, sondern manchmal ist mein Eindruck, sie halten sich an diese geistlichen Gesetze. Sie glauben und sie vertrauen auf etwas und Gott sieht immer ihr Herz an. Ich habe einen Freund gehabt, der war in Asien jetzt unterwegs und in Indien ganz viel und hat gesagt, Matthias, du glaubst es nicht, dort stehen Menschen teilweise 8 bis 10 Stunden an Tempeln, nur um reinzukommen. Bei uns erlebe ich das manchmal, dass wir hippelig werden, wenn die eigentliche Gottesdienstzeit um ist und zu Hause schon die Klöße unterbraten wurden. Können wir da nicht etwas vom Einsatz sehen, den andere Menschen, das sei mal dahingestellt, dass es andere Religionen sind, dass sie einen sehr hohen Preis dafür bezahlen, um ihren Gottesdienst zu feiern? Kann es sein, dass Gott manchmal Heilungen und Wunder schenkt, weil Menschen einen kindlichen Glauben haben oder ein kindliches Vertrauen haben? Eine Geschichte fällt mir aus dem Alten Testament ein. Die steht in der 1. Chronik, Kapitel 13. Ich lese ganz kurz diese Verse vor. Und sie ließen die Lade Gottes auf den neuen Wagen fahren. Usa aber und sein Bruder trieben den Wagen an. David und das ganze Haus Israel spielten vor Gott aus ganzer Macht mit Liedern, mit Harfen, mit Psalter, Pauken, Zimbeln und Posaunen. Und da kommt es zu dieser Situation, dass einer der Ochsen strauchelt und die Bundeslade droht vom Wagen zu kippen. Und Gott hat gesagt, ihr fasst das Ding nicht an. Und der Bruder, der hier seine Hand ausstreckt, Usa heißt er, er will die Lade festhalten, damit sie nicht fällt. Und in dem Moment kommt ein Blitz aus dem Himmel und der Mann stirbt. Und er heißt weiter, da war David traurig, dass der Herr den Usa wegriss und er nannte die Stätte Peres Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor Gott und sprach, wie soll ich die Bundeslade Gottes bei mir aufnehmen? Und er ließ die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids. Und der letzte Vers, da steht, also blieb die Bundeslade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause für 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. David wird es zu viel. Der sagt, wenn ein Mann stirbt, fürchte ich mich vor Gott. Deswegen ist die Gegenwart Gottes, die Bundeslade bei mir, nicht vollkommen willkommen. Ich fürchte mich davor. Und einer von den Heiden der nimmt diese Lade auf, lässt sie in seinem Haus, ich sag mal, unterstellen. Ne? Das ist ja nicht der dafür bestimmte Platz gewesen. Die sollte im Tempel stehen. Die sollte den dafür bestmöglich geeigneten Platz bekommen. Ein Heide nimmt die Bundeslade bei sich auf und da steht, der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. David hat sich gefürchtet vor ihm. Ein erstes dieser Gesetze, das lesen wir schon im 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Saat und Ernte ist ein Prinzip im Reich Gottes, was wir erleben. Jesus greift es später sogar nochmal auf. Und es ist etwas, was wir in unserem Leben spüren. Wir sehen etwas aus und wir werden definitiv ernten. Ich kann Großzügigkeit und Gastfreundschaft aussehen und ich werde dementsprechend ernten. Ich kann Liebe, Freundlichkeit aussehen. Ne? Du guckst jemanden freundlich an und meistens kriegt man schon ein freundliches Lächeln zurück. Du kannst aber auch ein mieses Gesicht sehen. Du kannst Faulheit und Trägheit aussehen und wenig Ertrag haben. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Jesus selbst sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und es ist mein Wunsch für uns persönlich, für unsere Gemeinden, für unser Land, für unsere Städte, dass wir Christen, dass wir Gläubige sind, die aussehen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich glaube manchmal, Gott stellt uns in ganz normale Berufe, nicht wegen der Versorgung und wegen des Geldverdienens, sondern dass wir dort, wo wir stehen, Licht sind und ein Zeugnis sind für ihn. Wir lesen das in der Bibel, Gott hat ganz andere Möglichkeiten gehabt, sein Volk zu versorgen. 40 Jahre in der Wüste und die hatten ihre Versorgung. Wir lesen, dass 40 Jahre lang ihre Kleidung nicht verschlissen ist. Also das war schlecht für die ganzen Geschäfte und für die Markenhersteller damals, wie Nike und Adidas. 40 Jahre lang, du hast keine Ausrede gebraucht, neue Schuhe kaufen zu müssen. Das hielt. Gottes Versorgung ist da. Ich glaube wirklich, dass er dich dort hingestellt hat, wo du bist. Und auch ihr lieben älteren Geschwister, dort, wo du bist, wo Gott dich hingestellt hat, kannst du ein Zeugnis und ein Licht und ein Segen sein. Du kannst etwas aussehen von dem, was Gott dir geben möchte. Es gibt einen Mann, auch ein Nicht-Christ, Bodo Schäfer ist sein Name, das ist ein Motivationstrainer, der macht viele Großveranstaltungen und so weiter, viele Manager-Schulungen. Und der ist vor vielen Jahren gestartet und hatte 50.000 D-Mark Schulden. Im Moment ist er Multimillionär. Seine Entdeckung war, wenn ich von meinem Einkommen 10% gebe, tut mir das irgendwie gut. Der hat ein Prinzip vom Reich Gottes erkannt und hat es umgesetzt. Das beschreibt er in einem seiner Bücher, dass er 10% von seinem Einkommen wohltätigen Organisationen gegeben hat. Einer, der Gott nicht kennt, der keinen biblischen Auftrag dazu hat. Und er führt es in seinem Buch auf und sagt, dadurch hat sich ganz vieles in meinem Leben geändert. Ein Prinzip Gottes. Das zweite ist, ich habe es mal überschrieben, das zweite nennt sich proaktives Handeln. Ich könnte es auch anders sagen. Ich bin bereit, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Nicht die Umstände bestimmen, wie ich mich heute fühle, ob ich vergebe oder nicht, ob ich mich heute freue und fröhlich sein kann. Nicht die Umstände, sondern ich bin dafür zuständig. Ich bin verantwortlich dafür, für mein eigenes Leben. Es gibt eine biblische Aufforderung, uns alle Zeit zu freuen. Paulus hat die mehrere Male geschrieben. Einmal aus dem Gefängnis. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Also letztes Jahr im September hat unsere Tochter geheiratet. Und es war ein wunderschöner Gottesdienst, ein wunderschönes Fest. Ich habe keinen Auftrag gebraucht, mich zu freuen. Wenn ich fröhlich bin, brauche ich das nicht. Das heißt, dann, wenn ich keinen Grund und keinen Anlass habe, dann greift diese biblische Anweisung, mich jederzeit zu freuen. Wenn ich fröhlich bin, brauche ich keine Aufforderung dazu. Das geht uns dann leichter von der Hand. Dann, wenn die Umstände nicht gut sind, wir krank sind, manche Beziehungen schwer sind, dann erst, dann brauchen wir, dass wir diesen Auftrag, den Paulus uns gibt, uns jederzeit zu freuen und allezeit fröhlich zu sein. Das heißt nicht, dass ich immer lachen muss. Das ist manchmal so ein falsches Verständnis. Ich muss auch nicht, wenn ich krank bin oder ich liebe Menschen um mich herum verliere, ich muss keine Purzelbäume schlagen. Das meint dieses Gebot nicht. Aber ich kann fröhlich sein in der Gegenwart Gottes, weil ich weiß, er ist meine Zuversicht und meine Hoffnung, nicht die guten Umstände. Ich bestimme die Umstände meines Lebens. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Wenn du einen Job hast, dann sei ein guter Arbeiter. Erledige deine Arbeit mit einer höchstmöglichen, dir möglichen Treue und Sorgfalt. Sei zielstrebig und fleißig in dem. Jesus sagt, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tönt nicht auch die Zöllner so? Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn Nichtchristen zielstrebig sind in ihren Jobs, dann sind wir Christen ganz oft argwöhnisch und reden ihnen dann, und wir denken oft, die laufen dem Mammon hinterher. Ich glaube, wir tun ihnen Falsches damit. Ein weiteres Prinzip Gottes ist Glauben und Vertrauen. Da fällt mir das Beispiel von dem römischen Hauptmann ein. Das ist auch einer von den Heiden, der Gott nicht kennt. Nicht gläubig, hatte Jesus beobachtet und hat erkannt, wie Jesus gearbeitet hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Wunder getan hat. Und er sagt zu ihm, du brauchst nicht zu mir nach Hause zu kommen. Das reicht, wenn du sagst, dass mein Knecht gesund werden soll, dann wird er gesund. Er hat ein Prinzip erkannt vom Reich Gottes. Und das, was danach, das ist für mich die eigentlich interessantere Stelle. Da sagt Jesus, als er das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Das war eine Klatsche für die Jünger, oder? Jesus spricht ein absolutes Kompliment aus für jemand, der keine, so wie wir sagen, lebendige Beziehung zu Gott hat. Aber der erkannt hat, der Mann, Jesus, der ist dazu in der Lage. Das reicht, wenn du von hier aus ein Wort sprichst und mein Knecht wird gesund. Jesus sagt nichts anderes als, mit meinen eigenen Worten übersetzt, viele haben null Ahnung, aber sie haben Glauben. Ich muss das nicht verstehen, wie Gott das macht. Ich muss manche Dinge ihm nicht erzählen in meinen Gebeten, wie er was zu tun hat. Das, was ich mir wünsche, ist, dass bei mir Glauben gefunden wird und Vertrauen. Glauben und Vertrauen genauso in einem anderen Bereich. Da lesen wir in Maleachi, das ist mein zweites Beispiel für dieses Prinzip von Glauben und Vertrauen. In Maleachi lesen wir, ihr bringt mir Blindes dar, um es als Opfer zu schlachten. Ist das für euch nicht böse? Und wenn ihr lahme und kranke Tiere darbringt, ist das für euch nicht böse? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen daran finden? Spricht der Herr, der Herrscher. Und im Vers 11 steht dann, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Heiden. Gottes Name ist groß unter den Heiden, weil die ihm ehren mit dem, was sie von ihm erkannt haben. An allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinen Namen Gaben dar und reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Heiden, spricht der Herr der Herrscharen. Die Israeliten, um diese Geschichte ganz kurz zu erklären, die haben Gott ihren letzten Dreck geopfert. Die haben gedacht, naja, so ein Brandopfer, das Tier wird eh geschlachtet, das wird verbrannt, dann lass uns doch wenigstens die nehmen, die eh nichts taugen. Die lahmen Tiere, die Kranken, die blinden Kühe und die lahmen Schafe. Es wird doch eh verbrannt. Warum sollten wir Gott das Beste geben? Und Gott spricht an dieser Stelle sehr deutlich und sagt, hey, da gibt es Leute, die mich nicht kennen, aber sie opfern etwas ganz Kostbares und Wertvolles. Ihr Herz ist rein. Und manchmal ist mein Eindruck, wir kennen solche Gesetze und kennen diese Dinge, aber die Frage ist, leben wir danach? Ein weiterer Punkt ist Exzellenz und Klugheit. Da lesen wir im Lukas-Evangelium ein Gleichnis von dem klugen Verwalter. Da geht es ums Haushalten, da geht es darum, kreativ zu sein, nicht zu betrügen, clever zu sein, Arbeiten exzellent zu erledigen. Und solche Leute brauchen wir im Reich Gottes. Nicht in Deckung zu bleiben, bis Jesus wiederkommt. Die Frage ist, warum auf dem sinkenden Schiff noch das Silber zu putzen? Unsere Haltung muss sein, das Beste zu geben, großzügig zu sein, alles auf Hochglanz im Reich Gottes zu haben. Also ich meine damit nicht nur Äußerlichkeiten, sondern ich meine damit, etwas zu investieren von unserer Kraft, Dinge auch im Reich Gottes exzellent zu erledigen. Und der letzte Punkt schließt sich dem fast an, das ist was Ähnliches. Und das ist ein gesunder Fleiß und eine Disziplin im Reich Gottes zu haben. Sprüche 13, Vers 4 steht, der Faule begehrt und kriegt's doch nicht, aber die Fleißigen kriegen genug. Und wir haben manchmal auch Wünsche, auch im Reich Gottes, in unseren Gemeinden, in unseren Beziehungen vielleicht. Wir haben Wünsche, aber es darf nicht so viel kosten. Ich habe das auf unseren Freizeiten manchmal, es ist selten, aber manchmal habe ich das, dass junge Leute kommen und sagen, oh, kannst du mal für mich beten? Ich schreibe morgen eine Arbeit, eine Klausur. Meine erste Frage ist, hast du gelernt? Ich habe das einmal sogar verweigert, weil derjenige sagte, nee, hatte ich keine Zeit für. Und ich sage, Gott soll das jetzt segnen, dass du vielleicht an deinem Handy rumgedattelt hast, Fernsehen geschaut hast, jetzt missbrauchen wir eigentlich Gott, dass er deine Arbeit morgen segnet, dass was Gutes bei rumkommt, aber du hast keine Zeit gehabt. Und das ist jetzt ein eigenes und sehr deutliches Beispiel. Das haben wir Erwachsene auch. Und ich meine damit auch nicht, dass wir eine Kraftanstrengung in unseren Gemeinden geben. Es geht um ein gesundes Maß. Von den Dingen, die wir geben können. Es geht nicht über das Maß von unserer Gesundheit und unseren Körpern, nicht an das Maß, dass unsere Familie oder dass unsere Beziehungen darunter leiden, aber du wirst das Deine tun müssen, damit Gott was segnet. Nachfolge bedeutet, das ist so unser Thema mit den jungen Leuten, unsere Jüngerschaftsschule dreht sich ein ganzes Jahr darum, was es bedeutet, mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein, ihm zu folgen. Und Nachfolge bedeutet immer wieder Gott und du, ihr zwei, ihr als Team. Deswegen können wir uns das nicht leisten im Reich Gottes, wenn wir exzellent sein wollen, dass wir faul sind, dass wir Gott dann noch so ein bisschen um seinen Segen bitten. Der kann ja auch noch was mit dazu tun, sondern ich muss meine Aufgaben machen. Ich muss gucken, wo ist mein Platz, wo hat Gott mich hingestellt. Viele wünschen sich das Reden Gottes und es ist eher die Schrift an der Wand, die erwartet wird. Und das ist auch immer meine Aussage, Gott hat das nur einmal gemacht, dass es eine Schrift an der Wand gab. Es war aber eher eine Gerichtssache. Ich weiß nicht, ob wir uns immer die Schrift an der Wand wünschen. Sei du mit Jesus im Alltag unterwegs, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und er wird dich leiten und dich lenken, weil er an dir interessiert ist. Weil er dich leiten will, weil ein guter Vater so ist. Es bedeutet immer, dass du Schritte gehen musst. Und dass Gott seinen Segen gibt, dass er eingreift, dass er handelt. Da fällt mir so ganz spontan die Situation ein, als Jesus auf dem Wasser geht und zum Petrus im Boot sagt, komm, was musste der Typ machen? Um das Wunder zu erleben, dass das Wasser ihn trägt, musste er aussteigen. Musste er einen Schritt gehen und er wusste nicht, wie es funktioniert. Ich denke manchmal, wir würden gerne erst eine Anleitung haben. Wie kann das funktionieren? Das Wasser uns trägt, an der Oberflächenspannung liegt es schon mal nicht. Aber es ist ein Eingreifen Gottes. Das sehen wir schon an der Stelle, als er nämlich auf die Wellen schaut. Und da passiert was ganz Eigenartiges. Da lesen wir, er begann zu sinken. Also wenn ich am Bootssteg gerade auslaufe, da macht es nur Plumps. Er begann zu sinken. So zentimeterweise stelle ich mir das vor. Das war eine ganz aktive Aktion für seinen Blick auf die Wellen und auf das, was nicht funktioniert. Wir müssen lernen, etwas zu tun, damit diese geistlichen Gesetze, dass diese Prinzipien in die Wirklichkeit kommen. Das ist unser Teil. Ich liebe das, wenn ich die Briefe von Paulus lese, da lesen wir, der Heilige Geist und ich haben entschieden, euch zu besuchen. Das ist gelebte Nachfolge. Der Heilige Geist und ich, wir zwei, wir haben entschieden, euch zu besuchen. Wir müssen lernen, unseren Teil zu tun. Warum soll durch die Missachtung solcher göttlichen Prinzipien wir ein ärmeres Leben führen, als die Menschen, die ihn nicht kennen? Weil sie aus einem Prinzip heraus Dinge tun, kindliches Vertrauen und Glauben haben, obwohl sie Gott gar nicht kennen. Warum sollen wir ein ärmeres Leben führen? Warum soll das Zeugnis der Menschen, die Gott nicht kennen, größer sein als dein Zeugnis und meins? Warum soll der Segen, den Gott seinen Kindern verheißen hat, zu denen fließen, die den Geber aller guten Gaben nicht kennen, aber unbewusst und instinktiv das Richtige tun? Mein Wunsch ist es, dass solche Dinge, wenn wir das lesen, dass es unsere Herzen mehr bewegt und dass wir anfangen, das zu tun. Dass wir anfangen, das zu leben, dass es unser ganzes Sein ausmacht. Wisst ihr, ich kenne viele junge Leute, ich kenne viele, die aus Gottesdiensten nach Hause gehen und ein gutes Wort gehört haben. Du kannst über Vergebung und Versöhnung predigen und die Leute gehen unversöhnt nach Hause. Mein Wunsch ist es, dass es zum Segen wird für uns, dass unsere Gemeinden Aufbrüche erleben in diesem Land. Das liegt nicht an Programmen und Veranstaltungen, das liegt auch nicht an Starpredigern oder sonst was. Mein Wunsch ist es, dass wir diese Prinzipien erkennen und dass wir anfangen, das zu leben. Dass andere Menschen die Größe Gottes an unserem Leben sehen und sagen, den Gott, den will ich kennenlernen. Mit diesem Gott möchte ich befreundet sein. Dann werden wir zu Boten im Reich Gottes, zu lebenden, lebendigen Zeugnissen. Dann sagen Menschen ganz ohne eine Evangelisation, mit diesem Gott möchte ich was zu tun haben. Ich möchte gerne noch beten. Gott, ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, die uns über unserem Leben steht. Und ich danke dir für den Segen, den wir bisher schon erlebt haben und gespürt haben. Ich danke dir für diese Gemeinde und für dieses schöne Gebäude. Ich bete, dass dein Segen hier ganz neu einzieht. Und ich bete, dass es hier Aufbrüche gibt in Chemnitz. Ich bete für diese Gemeinde, dass sie Licht ist in diesem Stadtteil. Dass jeder Einzelne aus dieser Gemeinde zu einem lebendigen Zeugnis wird für deine Größe, für deine Güte. Und dass deine Liebe zu unserem Nächsten hin scheint. Dazu schenk uns bitte Gnade und bewahr uns davor, das aus eigener Kraft zu tun und zu versuchen. Amen.